Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einer Frau. Diese Frau hat Einmachgläser sauber gemacht, ausgekocht. Ihr kennt das vielleicht, was man eben so macht mit einem Einmachglas, damit es schön sauber ist. Man kocht das, man wischt das ab, man poliert es. Und diese Frau, die hat sich allergrößte Mühe gegeben. Sie hat dafür gesorgt, dass ihr Einmachglas blitzeblank ist. Sie hat einen Lappen gehabt, mit dem sie das Glas poliert hat, mehrmals. Das Glas muss sauber sein. Es darf kein Keim mehr im Glas sein. Glänzt schon schön, ne? Aber noch nicht genug. Sobald ein Staubkorn auch nur in die Nähe ihres Einmachglases kommt, schnappt sie sich ihren Lappen und wischt es weg. Und es gibt nichts Schlimmeres für diese Frau, als dass ihr Einmachglas schmutzig wird. Und sie fühlt sich gut. Sie weiß, ich habe ein sauberes Einmachglas. Vielleicht habe ich sogar das sauberste Einmachglas von allen. Vielleicht sollte ich mein Einmachglas nochmal auskochen. Oder desinfizieren oder beides. Es ist ganz schön anstrengend, so ein Einmachglas sauber zu halten. Und es ist vor allem nicht lustig. Es ist eine ernste Angelegenheit. Aber es lohnt sich. Wir wollen doch alle schön sauber sein, oder? Wir wollen doch glänzen. Wir tun alles dafür, dass kein Schmutz an uns kommt, oder? Vielleicht sollten wir es nochmal auskochen. Schon frustrierend, oder? Es wird immer wieder dreckig. Immer wieder. Ich will doch glänzen. Ich will doch ein Vorbild sein. Ich will doch strahlen. Ich will doch rein sein. Ich muss es doch irgendwie schaffen, mein Glas sauber zu halten, oder? Frustrierend. Bist du auch manchmal frustriert? Ich bin manchmal frustriert, weil ich das Gefühl habe, so schnell wie der Dreck da dran kommt, so schnell kann ich gar nicht wischen. So schnell wie neuer Dreck auf mein Einmachglas kommt, so schnell kann ich den gar nicht abwischen. Ich möchte mit euch einen Text aus der Bibel anschauen und gleich wird dieser auch an der Wand erscheinen. Ich wollte eigentlich nur den mittleren Teil, kannst du vielleicht mal die erste Folie starten? Das ist aber schade. Ich wollte eigentlich nur den mittleren Teil nehmen heute Morgen und dann habe ich gemerkt, dass es mehr Sinn macht, wenn wir das davor und danach auch lesen. Ich entschuldige meine Stimme, ich bin leider ein bisschen krank geworden letzte Woche. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gerne ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Danke. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt mit sich 7 andere Geister, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin und es wird mit diesem Menschen hernach ärger, als es vorher war. so wird's auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Als er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, da ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Ich schalte nochmal auf den Mittelteil. Also dieser Text spricht eigentlich von dem Volk Israel. Die Pharisäer glaubten Jesus nicht, dass er wirklich Gott ist. Sie sagen, beweis es uns doch, zeig es uns doch, gib uns doch ein Zeichen, dass du wirklich Gott bist. Dann glauben wir dir auch. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte hier mit dem bösen Geist. Er vergleicht das Volk Israel mit einem Menschen, der eigentlich das Richtige erkannt hat, aber es dann nicht umsetzt, es dann nicht lebt. Er bleibt auf halbem Wege stehen. Der Mensch räumt sein Leben auf, aber er schafft es nicht, neuen Lebensinhalt reinzupacken. Er schafft es nicht, sich neu auffüllen zu lassen. Wie die Israeliten, wie die Schriftgelehrten, die alles wussten. Aber als sich das Schriftwort vor ihren Augen erfüllt, sind sie nicht bereit, sich darauf einzulassen. Und dann kommt die Geschichte mit Jesus und seiner Familie. Und Jesus sagt, das hier ist doch meine Familie. Das sind doch meine Brüder und Schwestern und meine Mutter. Und bisher ging es mir immer so, dass ich eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang zwischen diesen Geschichten gesehen habe. Ich habe die manchmal so hintereinander weggelesen und dachte, das hat da gar nichts miteinander zu tun. Aber ich glaube, genau in diesem letzten Absatz mit der Familie ist auch der Zusammenhang. Wer den Willen des Vaters tut, der gehört zur Familie. Wer den Willen des Vaters tut, der weiß auch, dass er zur Familie gehört. Und er braucht auch keine Beweise mehr. Der braucht keine Zeichen mehr. Es geht nicht darum, die Dinge alle zu wissen, sondern es geht darum, davon erfüllt zu sein und es umzusetzen. Jesus sagt, das einzige Zeichen, was dieses Volk bekommen wird, ist das Zeichen Jonas. Also 3 Tage lang begraben und dann wieder lebendig. Das ist der Vergleich. Und Jesus sagt, das reicht. Tod und Auferstehung reicht. Mehr braucht es nicht. Ich möchte mich dieser Situation, die Jesus hier schildert, mal von 2 Seiten nähern, aus 2 Perspektiven. Die eine Perspektive ist die menschliche Sicht auf diese Situation. Wenn wir unser Einmachglas sauber machen, also wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn wir uns bekehren, dann wollen wir doch auch, dass unser Einmachglas sauber bleibt, oder? Und das ist doch eigentlich auch der Sinn davon, Christ zu sein. Ein sauberes Einmachglas haben. Ein sauberes Leben zu haben. Ihr versteht natürlich das Bild. Sünden vermeiden. Nichts auf uns kommen zu lassen. Dafür sind wir doch Christen geworden, oder? Sind Christen wirklich dafür da? Ist das die Bestimmung, die wir als Gemeinde haben? Ein Regal voller sauberer Einmachgläser sein? Geht das denn überhaupt? Können wir denn ein Regal voller sauberer Einmachgläser sein? Als Paulus sein Einmachglas sauber gemacht hat, kam er zu einem sehr ernüchternden Ergebnis. Ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Genauso wie die Frau in dem Gleichnis. Sie ist frustriert, weil sie merkt, ich schaffe es nicht. Ich versuche mit aller Kraft, mein Einmachglas sauber zu machen, aber ich schaffe es nicht. Und irgendwann kommt man vielleicht an den Punkt, wo man sich fragt, warum mache ich das ja eigentlich alles? Was hat dieser Glaube überhaupt für einen Sinn, wenn ich es doch eh nicht schaffe, mein Glas sauber zu halten? Vielleicht vermeiden wir auch Schmutz in unserem Einmachglas einfach dadurch, dass wir es vorsichtshalber gar nicht benutzen. Wenn ich nichts mache, kann ich auch nichts falsch machen. Vielleicht vermeidest du Sünde in deinem Leben dadurch, dass du einfach gar nichts machst. Du schlüpfst einfach immer so durch. Lieber nirgendwo engagieren, dann kann auch nichts schiefgehen. Ja? Nach dem Motto, ich habe mich nicht vorbereitet, damit auch nichts schiefgehen kann. Aber wir sind doch viel mehr als ein, oder andersrum gesagt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er ganz sicher nicht sagen, ihr guten, treuen Knechte, ihr seid ein Regal voller sauberer Einmachgläser. Ihr seid so toll glänzend, ihr habt es wirklich geschafft, euch nicht zu beschmutzen. Ich glaube nicht, dass er das sagen wird. Ich glaube, dass sich in der geistlichen Welt Kräfte mobilisieren, wenn wir so ein Denken haben, wenn wir so leben. So wie es in dem Bibeltext heißt, den ich vorgelesen habe, der Text ist zwar eine Aussage über das Volk Israel, aber ich glaube, dass wir das auch auf unser Leben deuten können, genauso wie viele Aussagen, dass die aufs Volk Gottes im Alten Testament oder im Neuen Testament gemacht sind, auch auf uns übertragbar sind. Ich glaube, dass geistlich was passiert, wenn wir mit dieser Einstellung leben. Wenn der uns bei unserer Bekehrung hin zu Jesus verlassen hat, nämlich der Geist Satans, wenn der raus ist und dann merkt, dass der Raum, den er verlassen hat, leer ist, dass er nicht mit einem neuen Geist gefüllt ist, dann freut er sich. Da jubelt er, weil dann hat er leichtes Spiel mit uns. Und er versucht pausenlos in unser Einmachglas reinzukommen. Pausenlos. Er wird immer versuchen, Raum zu gewinnen in uns. Und solange wir Raum haben, den man gewinnen kann, wird er auch irgendwann reinkommen. Es wird ein ewiger Kampf sein. Ich kann meine Hand draufhalten. Das sind immer Lücken, ja. Ich kann das mit zwei Händen versuchen. Das Ding wird nie ganz dicht. Ich kann das mit dem Deckel versuchen. Das ist aber auch nicht ganz dicht. Ich kann mein Einmachglas versuchen, gegen den Teufel zu verteidigen, aber er wird immer wieder versuchen, da reinzukommen. Und er wird es immer wieder versuchen und irgendwann wird er es auch schaffen. Er wird immer einen anderen Weg suchen und irgendwann findet er unseren Schwachpunkt, unsere Schwachstelle, unsere Lieblingssünde. Und dann fallen wir. Und dann ärgern wir uns, weil wir haben es nicht geschafft, unser Einmachglas zu verteidigen. Wenn es Raum gibt, den man einnehmen kann, dann wird es der Teufel immer wieder versuchen, diesen Raum einzunehmen. Ich glaube nicht, dass es der Teufel schaffen wird, uns wieder zu entkehren. Das glaube ich nicht. Theologisch glaube ich nicht, dass der Teufel die Macht hat, uns von Jesus zu entfernen. Ich glaube aber, dass er es sehr wohl schaffen kann, uns müde zu machen, uns laut zu machen, uns kraftlos zu machen, uns Schuldgefühle zu machen, indem er uns immer wieder Beine stellt, indem er immer wieder Schmutz in unser Einmachglas reinschmeißt. Geistlich gesehen heißt es, der leere Raum muss neu gefüllt werden, sonst ist er nutzlos und er ist ganz leicht zurückzuerobern. Vielleicht kennt ihr das von schlechten Angewohnheiten. Wenn man eine schlechte Angewohnheit aufgeben möchte, dann ist ein ganz sicheres Mittel, um es nicht zu schaffen, indem man sich darauf konzentriert, sie aufzugeben. Also wenn ich aufgeben möchte zu rauchen, dann ist mein Vorhaben zum Scheitern verurteilt, wenn ich den ganzen Tag drüber nachdenke, nicht zu rauchen. Ich muss etwas anderes machen. Manche Leute fangen dann an, Kekse zu essen oder was auch immer. Das ist so, ja. Ich habe das auch mal selber durchgemacht, deswegen kann ich da aus eigener Erfahrung sprechen. Manche Leute sind leicht reizbar und wollen diese schlechte Angewohnheit loswerden. Dann bringt es gar nichts, sich darauf zu konzentrieren, das nicht mehr zu tun, sondern es geht darum, eine neue Angewohnheit sich einzuüben, ein neues Verhalten anzutrainieren. Es gibt Menschen, die stehen in der Gefahr, sich im Internet Pornografie anzuschauen. Und wenn diese Menschen versuchen, mit all ihrer Kraft das nicht zu tun und sich den ganzen Tag darauf konzentrieren, das nicht zu tun, dann ist das eine ziemlich gute Methode, um wieder in diese gleiche Falle zu tappen. Es muss etwas anderes an diese Stelle treten. Es muss eine sinnvolle Beschäftigung an diese Stelle treten, in diesen Situationen passieren. Ich zitiere von einer Internetseite, windhauch.de heißt sie, und die hat mich schon öfter inspiriert. Also wenn euch mal langweilig ist, wenn ihr am Computer sitzt und nicht wisst, was ihr tun sollt, windhauch.de ist eine sehr gute Seite, um inspiriert zu werden. Und da möchte ich ein Zitat von vorlesen. Ja, es reicht nicht, vom Bösen befreit zu werden. Viel wichtiger ist, sich vom Guten erfüllen zu lassen. Um den Teufel zu besiegen, darf man sich nicht auf den Kampf gegen ihn beschränken, sondern muss sich vor allem an Jesus ausrichten. Der Satan freut sich teuflisch darüber, wenn wir nur darauf fixiert sind, ihn loszuwerden, anstatt mit all unserer Sehnsucht, unserem Verlangen und unserer inneren Leere zu Gott zu kommen. Ich merke bei mir selbst, wie schnell ich dabei bin, mir einfach nur das Schlechte in meinem Leben wegzuwünschen, anstatt mich auf das Gute auszurichten und ihm nachzujagen. Das bedeutet also, wir müssen diesen leeren Raum, den wir in uns haben, den Jesus ja bei unserer Bekehrung sauber gemacht hat. Ja? Ich bin's ja gar nicht, der das Glas sauber machen muss. Jesus hat's ja schon lange sauber gemacht. Aber ich muss es neu auffüllen. Nur, womit fülle ich das Ganze jetzt? Womit fülle ich mein Leben als Christ? Was ist meine Bestimmung als Christ? Habt ihr eine Idee? Wofür sind wir Christen da? Was ist unsere Bestimmung? Wofür ist unser Einmachglas da? Was denkt ihr? Wofür sind wir Christen da? In dieser Welt? Zeugnis geben, ja? Gut. Mehr Ideen. Was haben Christen für eine Rolle in dieser Welt? Oder Reich Gottes leben. Genau. Salz sein, ja. Versöhnung, genau. Ermutiger. Wir sind da, um die Herrlichkeit Gottes in uns zu tragen, um alles, was Gott ist, in diese Welt zu bringen. Alles, was ihr gesagt habt. Wir sind da, um die Herrlichkeit Gottes, um der Herrlichkeit Gottes willen eigentlich. Der einzige Grund, warum wir Christen sind, ist für die Herrlichkeit Gottes. Um Gott zu verherrlichen. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Ja, Jesus liebt dich so wie du bist, ist ein Teil der Wahrheit, ganz klar. Aber nicht weil Jesus dich liebt wie du bist, ist er ans Kreuz gegangen, sondern um Gott zu verherrlichen. Für die Herrlichkeit Gottes ist Jesus ans Kreuz gegangen. Das andere ist nur ein Teil der Wahrheit, das andere ist nur das halbe Evangelium. Der Grund, warum Jesus für uns gestorben ist und warum Jesus wieder auferstanden ist und warum Jesus in uns lebt, ist, damit wir zur Herrlichkeit und zur Ehre Gottes leben. Mein Leben als Christ sollte also nicht daraus bestehen, Einmachgläser zu putzen, sondern es soll daraus bestehen, Herrlichkeit Gottes in mir zu haben. Ich habe mal so einen ganz kleinen Abklatsch der Herrlichkeit mitgebracht, Moni hat ihn euch schon gezeigt. Das ist sowas. Also ein Abklatsch von dem Abklatsch. Das sind ja noch nicht mal echte Perlen. Ja. Ist aber ja nur ein Gleichnis. Kleine Plastikperlen springen sehr gut und kullern in jede Ritze. Wir hatten gestern schon viel Spaß mit unseren Kindern. Danke. Jetzt ist was drin in meinem Glas. Ist leider nicht ganz voll. Jetzt wird das Glas nicht mehr so schnell schmutzig, weil es ist ja gefüllt. Jetzt findet der Teufel nicht mehr so gut Platz da drin, weil da ist ja kein Platz mehr. Jetzt können wir was von der Herrlichkeit Gottes weitergeben. Jetzt können wir was widerspiegeln von der Herrlichkeit Gottes. Wir dürfen die Herrlichkeit Gottes in die Welt tragen. Wir sind Gefäße Gottes, die überfließen. Ein sauberes, poliertes Einmachglas ist vielleicht ganz nett anzuschauen. Aber stellt euch mal vor, in eurem Umfeld ist vielleicht ein Einmachglas, das nicht von Jesus sauber gemacht wurde. Dieses Einmachglas könnte sich neben euch ganz schön schäbig vorkommen, oder? Vielleicht hat es ein Problem damit, weil es das Gefühl hat, ich bin aber ganz schön schmutzig. Und der kommt sich irgendwie vor wie was Besseres. So wie der da glänzt und so rumsteht und so. So wie der immer daherredet. Aber ein Einmachglas voller Herrlichkeit Gottes, das kommt überhaupt nicht arrogant rüber. Das ist was Erhabenes, das ist was Anziehendes, was Strahlendes, was Funkelndes. Das ist was Besonderes, was Faszinierendes. Das ist attraktiv. Hier sind sie nochmal, die Perlen. Ich wünsche uns das, dass wir nicht bei dem halben Evangelium stehen bleiben. Dass wir nicht bei der Kreuzigung aufhören. Dass wir nicht bei der Sündenvergebung aufhören. Das ist ein Teil der Geschichte. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Geschichte, aber es ist nicht die ganze Geschichte. Ich wünsche uns, dass wir bis Ostersonntag weitergehen. Dass die Auferstehungskraft Jesu in unserem Leben eine neue Dimension bekommt, eine Bedeutung bekommt, eine Kraft bekommt. Ich möchte nicht mehr versuchen, aus eigener Kraft heiliger zu werden. Ich möchte mehr von Jesus erfüllt sein. Und ich bin sicher, je mehr Perlen ich in mir habe, desto ähnlicher werde ich automatisch Jesus. Ich muss es gar nicht mehr versuchen, krampfhaft zu polieren. Je mehr Perlen ich in mir habe, desto ähnlicher wird mein Leben Jesus sein. Ich kann übrigens auch gar nicht heiliger werden, als ich jetzt im Moment schon bin. Klingt vielleicht ein bisschen überheblich, aber ich glaube, dass es für dich genauso gilt. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann kannst du gar nicht mehr heiliger werden, als du jetzt eh schon bist. Weil heilig ist quasi schon das Ende. Man kann nicht heiliger sein. Heilig heißt sündlos. Nichts mehr dran, was uns von Gott trennt. Heilig. Und das seid ihr, wenn ihr Jesus in eurem Herzen habt. Das seid ihr, wenn ihr euch für Jesus entschieden habt. Dann seid ihr heilig. Ihr braucht das gar nicht mehr versuchen, aus eigener Kraft noch mehr, noch heiliger zu sein. Ihr seid es ja schon. Das ist an Karfreitag schon lange passiert. Wir müssen nicht mehr dafür kämpfen. Lass uns lieber dafür kämpfen, dass wir Jesus mehr Raum in unserem Leben geben. Als Christen ist unsere Identität, dass Christus in uns und wir in Christus sind. Die Auferstehungskraft Jesu ist der Inhalt unseres Lebens. Das ist meine Identität. Das ist das, was mich ausmacht. Und jemand sagte neulich, wenn wir das wirklich begreifen würden als Christen, was das bedeutet, dass Jesus mit seiner Auferstehungskraft in uns lebt, dann würden wir aufhören, für manche Dinge zu beten, weil wir begreifen würden, dass wir sie schon lange haben. Wenn wir Jesus nachfolgen, heißt das natürlich auch, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen. Dass wir sein Kreuz auf uns nehmen müssen, dass wir ihm nachfolgen müssen. Es geht hier nicht um so eine rosa Plüscherlösung bei der ganzen Geschichte. Es geht hier auch um Kampf und um Niederlagen und um Anfechtung. Aber diese Niederlagen können nicht mehr an unserer Identität rütteln, weil unsere Identität, das, was uns ausfüllt, ist Jesus, ist die Herrlichkeit Gottes. Und Niederlagen werden nicht mehr an der Herrlichkeit Gottes, an der Herrlichkeit, die in uns lebt, rütteln können. Wenn wir unser Glas aus eigener Kraft immer wieder sauber halten, dann ist jeder Angriff darauf ein persönlicher Angriff auf uns, auf unsere Identität, auf unsere Persönlichkeit. Wenn Jesus unsere Identität ist, dann ist es kein Angriff auf unsere Persönlichkeit, wenn wir mal fallen, wenn wir in die Falle tappen, wenn Schmutz an unser Glas kommt. Ich komme zum Ende und möchte diese Frage ganz bewusst nochmal ans Ende stellen und möchte sie euch mitgeben. Lebt die Auferstehungskraft Jesu in dir? Oder bist du nur ein schön poliertes Einmachglas? Lebst du aus dieser Kraft Gottes oder verzweifelst du daran, dass du dein Glas nicht sauber gehalten bekommst? Findest du es frustrierend, Christ zu sein und hast vielleicht das Gefühl, keine Vollmacht in deinem Leben zu haben oder zu spüren? Ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung erstens gegen ein perfekt geputztes Einmachglas und zweitens eine Entscheidung für ein von der Auferstehungskraft Jesu gefülltes Einmachglas, in dem sich die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Und wenn du das Gefühl hast, ja, ich glaube, ich bin bei der Hälfte stehen geblieben, ich glaube, ich hab mich einfach nur aufs saubere Einmachglas beschränkt, ich habe diese Perlen nicht in mir, dann hast du nachher während dem Abendmahl und während dem Lobpreis die Gelegenheit, symbolisch eine Perle hier rauszunehmen, um zu zeigen, ich möchte das. Ich möchte die Auferstehungskraft Jesu in mir leben haben. Ich möchte mich gegen mein Ideal von einem blank polierten Einmachglas entscheiden, hin zu meinem Leben gefüllt von Jesus. Und deswegen stelle ich gleich das Einmachglas da vorne hin und ihr dürft euch dann gerne eine Perle mitnehmen als Erinnerung oder als was auch immer, als Entscheidung, als Zeichen für eure Entscheidung. Und wir singen jetzt das Lied Who Am I und das Lied passt total gut, weil es geht in dem Lied genau darum. Es geht nicht um das, was ich tue. Es geht um das, was ich bin in dir, Gott. Es geht nicht um das, was ich für dich alle schon getan habe, sondern es geht um das, was du für mich getan hast. Achso, ich habe hier noch ein letztes Bild, aber ist nicht so schlimm, ist gar nicht so wichtig, das letzte Bild. Jetzt singen wir lieber das Lied, das ist besser.